Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Dieser Podcast wird Ihnen vom GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut, präsentiert. Dem Hamburger Original für den konkreten Trauerfall und für die Bestattungsvorsorge. Wenn die Welt auf einmal stillsteht, helfen wir vom GBI Ihnen individuell und zuverlässig. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Wir, das sind Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt, und Klaus Püschel, Rechtsmediziner und damit Experte für die Krankheit Gewalt. Schön, dass du da bist, Klaus.
Ja, guten Tag allerseits, guten Abend, guten Morgen. Wann immer auch Sie unseren spannenden Podcast hören.
Heute werden wir über ein Thema reden, das uns ins Gefängnis bringt, zumindest gedanklich. 1000 Jahre Knast mindestens. All die Mörder, Bankräuber, Geiselnehmer, Vergewaltiger auf engstem Raum versammelt. Das ist die Hamburger Haftanstalt Fuhlsbüttel. Wer hier hinter Gitter einsitzt, in diesem Gefängnis überwiegend für Langzeithäftlinge, hat schwerste Straftaten begangen. Hier hausen Männer, die entführt haben, getötet und geraubt. Hier leben Serienkiller und Erpresser, Kinderschänder und Terrorhelfer. Santa Fu, wie dieser Knast meist genannt wird, hat einen legendären Ruf. Es gab Meutereien, Gefangenbefreiungen, Ausbrüche. Santa Fu, raus bist du. Diesen Spruch haben Zyniker kreiert, nachdem es mehreren Gefangenen gelungen war, zu fliehen.
Ehrlich gesagt ist das übrigens lange her. Bettina, wer in Santa Fu landet, bleibt in der Regel viele Jahre drin und manche für immer. Denn eine nicht geringe Anzahl von ihnen hat lebenslänglich und nichts mehr zu verlieren. Von den Lebenslänglichen ist in Hamburg vermutlich vor allem der Säurefassmörder in Erinnerung, der Frauen in einem Bunkerverlies einsperrte, später tötete und ihre Leichen in Fässern vergrub. Das haben wir ja detailliert dargestellt. Doch es gibt auch sehr viele andere. Die Häftlinge leben in einer Parallelwelt, in der häufig Angst, Argwohn und Misstrauen herrschen. Und manchmal herrscht auch Gewalt. Da gibt es durchaus einige, die an das Recht des Stärkeren glauben und anderen auch hinter Gittern noch das Leben zur Hölle machen können.
Ja, und dieses manchmal wirklich brutale Miteinander erreicht am 12. Januar 1994 einen Kulminationspunkt. An diesem Morgen wird ein Mann in seiner eigenen Zelle tot aufgefunden, ermordet. Die Täter haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Sie haben ihr Opfer so massiv traktiert, dass ihr in der Rechtsmedizin später nicht nur eine, sondern sogar drei Todesursachen festgestellt habt.
Allerdings, solche Mordopfer, deren Tod geradezu nach dem Ergebnis einer Gewaltorgie aussieht, erleben wir auch in der Rechtsmedizin eher selten. Der 51-Jährige ist zum einen stranguliert, zum anderen auch erstochen worden. Darüber hinaus haben seine Mörder ihn mit massiven Hieben auf den Kopf erschlagen. Aber das alles, lass mich das noch sagen, haben wir wieder einmal sehr spannend in unserem Krimisachbuch dargestellt. Das heißt, Tote lügen nicht.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Jetzt die Frage, was hat die Verbrecher angetrieben? Warum dieser Gewaltexzess? Zunächst einmal haben die Täter dafür gesorgt, dass der Tod des Häftlings über Stunden nicht registriert wird. Beim Einschluss am Abend wird er jedenfalls noch nicht bemerkt. Für den Beamten, der nur flüchtig hinsieht in die Zelle, scheint es so, als schlafe der Mann, als liege er in Rückenlage auf dem Bett. eine Decke bis zum Kopf hochgezogen. Auch früh am nächsten Morgen bei der nächsten Kontrolle wird vorerst nichts Ungewöhnliches bemerkt, aber dann wird Alarm geschlagen.
Ja, man fragt sich, wie oberflächlich die Justizbeamten in die Zelle des Opfers geguckt haben müssen. Ja, wenn sie überhaupt hingesehen haben. Landläufig könnte man sagen, die hatten Tomaten auf den Augen. In dem Haftraum war nichts mehr so, wie es sein sollte.
Ja, beschreib mal, was habt ihr da erlebt?
Ja, als wir Rechtsmediziner hinzugerufen wurden, vor Ort waren und den Tatort begutachteten, da wurde klar, dass über dem Häftling nicht nur eine Decke bis zum Kinn hochgezogen war, auch die obere Hälfte seines Kopfes war noch mindestens bis zu den Augenbrauen bedeckt mit einem Pullover. Wer schläft denn eigentlich so? Diese ungewöhnliche Szenerie müsste einen doch schon stutzig machen und veranlassen, da mal genauer hinzuschauen.
Ja, das sollte man eigentlich denken.
Hat aber keiner getan. Außerdem waren große Teile des Fußbodens im Haftraum auch noch mit einer dicken Schicht Blut bedeckt. An Gegenständen und Wänden in der Zelle war alles voller Blutspritzer. Ein regelrechtes Blutbad, das kann man doch eigentlich nicht übersehen.
Da hast du recht. Also da wundert man sich wirklich, warum das nicht früher aufgefallen ist. Alles, was ihr da gesehen habt, das ganze Blut, das spricht ja für einen länger andauernden, mit äußerster Brutalität verübten Übergriff, eine Tat, der sich dann auch ein mit allen Wassern gewaschener Gewaltverbrecher nicht erwehren kann. Das Opfer ist nämlich ein solcher Gewaltverbrecher, selber ein Schwerkrimineller, der wegen Totschlags sitzt, Vergewaltigung und Raub. Fast 30 Jahre hat er selber hinter Gittern verbracht. Man könnte ihn fast ein Routinier nennen. Der ist sich in seinem Eingesperrtsein aber halbwegs komfortabel eingerichtet hat, für Knastverhältnisse jedenfalls, der mit Waren aller Art handelt, darunter Kaffee, Alkohol, Zigaretten, Schmuck und angeblich auch harte Drogen, wobei man sich ja immer wieder wundern muss, wo die herkommen im Knast.
Ja, und mit diesen verschiedenen Geschäften hat er es für Knastverhältnisse auch noch zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Er ist ein Mann, der mit dicken Geldbündeln und protzigen Uhren herumprahlt. Schnell wird vermutet, dass dieser im Gefängnis so höchst ungewöhnliche Reichtum das Mordmotiv sein könnte und dass der oder die Täter sehr wahrscheinlich Mitgefangene sind, die das Geld an sich bringen wollen. Schon lange ist bekannt, dass immer wieder Häftlinge davon gesprochen haben, den 21-Jährigen ja kalt zu machen, zu bestehlen, zu berauben.
51 war er, da hast du dich eben versprochen.
Ja,
also wir reden immer noch von dem.
30 Jahre im Knast passt nicht, ne?
Wir reden immer noch über denselben fiesen Gesellen, der dann noch fieser umgebracht wurde. Ja, wir haben gerade gesagt, der hat für Knastverhältnisse einen relativen Wohlstand gehabt. Ja, Neider gibt es immer und überall. Das kennen wir ja schon aus dem bürgerlichen Leben und natürlich aus vielen Fällen, die ich als Gerichtsreporterin und du, Klaus, als Rechtsmediziner begleitet haben. Und in den Untiefen einer Haftanstalt mit vielen Gewalttätern kann man sich schon vorstellen, dass Vertrauensseligkeit und Prahlerei noch dazu tödlich sein kann. Das Geld wird wohl das Motiv gewesen sein.
Entschuldige, jetzt, das wird dadurch bestätigt, dass dem Opfer mehrere Schmuckstücke und auch 2000 Mark, also wir sind in den Zeiten der D-Mark, gestohlen wurden, die der Mann an unterschiedlichen Plätzen in seiner Zelle gebunkert hatte. Es folgen dann sehr aufwendige Ermittlungen, um herauszufinden, wer die Mörder sind.
Ja, und so ein Mord in einer Haftanstalt ist natürlich keine Straftat, die sozusagen in der Binnenatmosphäre bleibt. Das Beben, das das Verbrechen ausgelöst hat, das dringt tatsächlich bis ins Hamburger Rathaus. Zutiefst erschüttert, ich zitiere, zutiefst erschüttert, zeigt sich angesichts dieses Gewaltverbrechens der damalige Justizsenator.
Und ja, so schreibt ihr das in meiner Zeitung, ne?
Hm?
ja, diese tiefe Erschütterung der Politiker.
Ja, wenn Sie das so sagen, dann müssen wir das auch korrekt zitieren. Und die Gefangenenvertretung von Santa Fu beklagt nach dem Tod des Häftlings, jetzt wieder Zitat, das aggressiv, chaotisch verwahrloste Binnenklima in der Anstalt. Sie sagen, die Bluttat habe sich förmlich angekündigt und werde wohl nicht die letzte sein, die einen Menschen das Leben kostet. Ja, du bist da ja Experte, du bist ja schon sehr lange dabei. Erzähl mal, wie war dann das vorher? Es war nicht die erste Tat?
Allerdings die letzte so grausame. Danach hat es also jetzt einen Klimawandel gegeben, auch im Gefängnis. Aber es war nicht der erste Gefangenenmord, der dort vorgekommen ist in Santa Fu. Seit 1979, während meiner Zeit in der Hamburger Rechtsmedizin, bis zu diesem Mord an dem 51-Jährigen sind bereits drei weitere Insassen umgebracht worden. Ein Mann wurde mit zertrümmertem Schädel aufgefunden, einer wurde erstochen und einer hing am Fensterkreuz seiner Zelle, die Hände gefesselt. Nach dem hier beschriebenen gewaltsamen Tod im Knast, jetzt setzt die Polizei eine Sonderkommission ein.
Ja, und auch wenn der Mord an dem Gefangenen, an diesem 51-Jährigen, erst am Tag nach dem Gewaltverbrechen bemerkt wird, kann anhand von Ermittlungen der Zeitpunkt der brutalen Aktion relativ genau eingegrenzt werden. Das liegt daran, dass Zeugen das Opfer am 11. Januar kurz vor 19 Uhr noch lebend gesehen haben und eine halbe Stunde später, um 19.30 Uhr erfolgt in Santa Fu, zu dieser Zeit jedenfalls, regelmäßig der Einschluss der Gefangenen in ihren Zellen. Und in dieser halben Stunde zwischen 19 und 19.30 Uhr, zwischen diesen beiden Eckdaten, muss der Mann angegriffen und umgebracht worden sein. Das weiß man also.
Ja, die Zeiten wurden eingehalten, gut protokolliert. Auf der anderen Seite hat man aber offensichtlich dann doch nicht so genau hingeguckt oder hingehört. Letztlich konnten wir diese aus den Umständen erschlossene Todeszeit durch unsere Untersuchungen bestätigen. Das gehört ja zu unseren Aufgaben als Rechtsmediziner am Geschehensort. Allerdings, um das auch hier nochmal zu sagen, ich muss betonen, dass wir uns normalerweise nicht wirklich festlegen, sondern nur ein gewisses Zeitfenster sicher angeben können. Da geht es immer um mehrere Stunden plus minus. Andererseits im Fernsehkrimi, um das hier auch nochmal zu sagen, wirkt das immer so, als könnten Rechtsmediziner den Todeszeitpunkt eines Opfers relativ exakt bestimmen. Stimmt aber nicht. Die Todeszeit gehört nach wie vor, ja, nicht zu einem Buch mit sieben Siegeln, aber tatsächlich zu einem Bereich, der wissenschaftlich noch viel weiter durchdrungen werden muss. Nach dem Motto, der Mann starb gegen 1.30 Uhr, geht es in der Praxis nicht. Es gelingt uns allenfalls diese Annäherung mit einer Schwankungsbreite von etwa 2 bis 3 Stunden. Also das gilt am Todestag schon, ja.
Also 2 Stunden vorher und 2 Stunden nachher?
So in etwa. Mhm. Also dann können wir zum Beispiel sagen, der Tod trat zwischen Mitternacht und 5 Uhr ein.
Ja, wie war denn das nun konkret bei dem Mord in Santa Fu?
Ja, da musste die rechtsmedizinische Todeszeitbestimmung noch vager bleiben, weil die wichtigen Berechnungen der Temperatur an Leiche und Umgebung nicht exakt erfolgt waren. Ja, es wurden einige Dinge leider nicht ausreichend protokolliert.
Da geht es unter anderem um die Raumtemperatur, um solche Sachen?
Ja, und auch um den Verlauf natürlich. Hm. Und das hängt auch damit zusammen, ob Türen und Fenster auf sind und ja, wie viele Leute sich darin befinden. Man muss jedenfalls zum frühestmöglichen Zeitpunkt alles sehr exakt aufnehmen, protokollieren. Wir konnten uns dann lediglich so weit festlegen, rechtsmedizinisch, dass der Tod zwischen 16 und 22 Uhr eingetreten ist. Allerdings war die Zeit um 19 Uhr und damit die Zeit kurz vor dem Einschluss der Gefangenen am wahrscheinlichsten.
Und das ist ja auch genau die Zeit, wo die Zeugen da was beobachtet haben.
Ja klar, das war durch die sonstigen Einschlusszeiten und Protokollierung und Gewohnheiten da im Knast ja eigentlich ganz klar. Und dass das Opfer sofort nach dem Angriff seinen Verletzungen erlag, das war rechtsmedizinisch eindeutig. Also eine längere Überlebenszeit hat es da nicht gegeben. Mhm. Man konnte wegen der schweren Kopfverletzungen, die der Mann erlitt, sagen, dass er sofort tief bewusstlos war und sich deshalb auch nicht mehr bewegt haben wird, nachdem ihn seine Peiniger ins Bett gelegt haben. Ein Zeuge hat dazu übrigens auch später gesagt, der Tote habe auf ihn so wörtlich wie aufgebahrt gewirkt.
Ja, wie aufgebahrt. Was habt ihr denn am Tatort vorgefunden? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Also am Geschehensort versuchen wir ja, das kennst du schon, zu lesen, im Toten und in den Umständen, in der Position, in der Lokalität, also zu lesen wie in einem Buch. Und die eigentliche Tötungshandlung hat sich nach unserer Rekonstruktion in einer Ecke der Zelle abgespielt. Dort war im Wesentlichen die Blutlache und an den Wänden hier in diesem Bereich und an den Möbeln fanden sich bis in eine Höhe von maximal 70 Zentimeter auch etliche Blutspritzer, auch deren Richtung konnten wir nachvollziehen.
Und an diesen 70 Zentimetern Maximalhöhe konntet ihr was ablesen?
Genau, und von unten nach oben werden die Anzahl und Intensität der Blutanhaftungen geringer. Damit war klar, also dass das Opfer da schon am Boden gelegen haben muss. Und bei den heftigen Schlägen, die schwerste Verletzungen verursacht haben, muss es dann in der Tat stark geblutet haben. Und also klar war, dass das Opfer am Boden lag, als auf den Kopf eingeschlagen wurde. Auch, dass die Verletzungen fast alle im vorderen Bereich des Schädels zu finden waren und dass der hintere Abschnitt des Kopfes nahezu unversehrt blieb, hat uns dann bei der Rekonstruktion geholfen. Das war klar, dass der 51-Jährige auf dem Hinterkopf gelegen hat, als auf ihn eingeprügelt wurde, also so im Prinzip in Rückenlage.
Ja, und was war denn beispielsweise mit Abwehrverletzungen? Ich weiß ja, dass die bei der rechtsmedizinischen Analyse einer Tat eine große Rolle spielen.
Genau, da gucken wir mal ganz sorgfältig hin. Wir untersuchen stets, ob es etwa Unterblutungen, Stich- oder Schnittverletzungen an Händen und Armen gibt, wie sie üblicherweise vorkommen, wenn ein Opfer versucht, Kopf und Gesicht mit Händen und Armen zu schützen. Übrigens sind die Verletzungen dann eher an der Streckseite der Hände und der Unterarme. Wir konnten aber kaum typische Abwehrverletzungen feststellen. Das wäre zu erwarten gewesen, wenn der 51-Jährige den Angriff hätte kommen sehen. Deshalb spricht viel dafür, dass er zu Beginn des Angriffs von hinten vorgenommen wurde und dass er vermutlich schon am Anfang gedrosselt wurde und sich dann im Weiteren nicht wirklich mehr wehren konnte.
Ja, gucken wir jetzt nochmal, wie die Ermittlungen gelaufen sind. Also ich meine jetzt die polizeilichen Ermittlungen, die konzentrieren sich ja wegen der Erkenntnisse über die Tat, vor allen Dingen auf die Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, also kurz vorm oder eine ganze Zeit vorm Einschluss bis zum Einschluss und bis da auch die Zeugen was gesehen haben. Und die Frage beschäftigt die Ermittler, welcher Häftling wurde zu dieser Zeit in oder zumindest in der Nähe der Zelle des Getöteten gesehen? Wer benahm sich auffällig und hat jemand Kampfgeräusche gehört?
Wer hätte zum Beispiel ein Motiv, zum Beispiel eine vorausgegangene Auseinandersetzung? oder ein besonderes Interesse, so an die Wertsachen ranzukommen? Gab es vielleicht auch nach dem Verbrechen, in der Nachtatphase, irgendwelche Besonderheiten in der Anstalt, die mit dem Gewaltverbrechen zusammenhängen könnten? Was war da los, auch bei den anderen Gefangenen natürlich, ne?
Ja, allein der Tatort kann keinen direkten Hinweis auf einen möglichen Mörder geben. Zu dieser Zeit sind in Santa Fu etwa 540 Männer untergebracht. Der Raum, der Bau ist mit viersternig angeordneten Flügeln ausgestattet, hat 5 Stockwerke. Und zu jener Zeit, also wir reden ja über das Jahr 1994, galt das Konzept, dass sich alle Insassen, die nicht besonderen Beschränkungen unterworfen sind, dass die sich am Nachmittag und am Abend bis 19.30 Uhr ungehindert im gesamten Gebäude bewegen dürfen. Das bedeutet auch, dass sie sich gegenseitig in den jeweiligen Zellen besuchen dürfen. Also so richtig eingrenzen kann man oder abziehen kann man von den 540 Leuten gar nichts.
Ja, klingt ganz gemütlich, ja. Da war offensichtlich ein Kommen und Gehen und ein gewisses Durcheinander.
Also, das war auch deutlich vor Corona, Jahrzehnte vor Corona.
Selbst wenn man sich, das Wort kannten Sie damals gar nicht. Also selbst wenn man sich darauf festlegt, dass der Mord von einem oder mehreren der Häftlinge begangen worden sein muss, gab es also theoretisch mehrere hundert Verdächtige.
Ja, aber eine Sache bringt dann doch eine erste wichtige Spur, und zwar eine Verstopfung des Abwassersystems in Santa Fu am Mordabend. Diese Verstopfung in diesem Abwassersystem hat zu einem Überlaufen der Toiletten in mehreren Zellen geführt. Sowas wird natürlich untersucht. Woher kommt das? Im Keller wird die Ursache dieser Störung offensichtlich. Da ist nämlich ein Fallrohr beschädigt und mehrere zerschnittene Kleidungsstücke ragen aus diesem Rohr heraus. Die Textilien guckt man sich genauer an und die werden später als die von 2 bestimmten Häftlingen identifiziert. Das eine ist ein bunt gemusterter Pulli und eine Jogginghose, von denen man weiß, dass sie ein bestimmter Insasse regelmäßig trägt. Und dann sind da auch noch Teile eines rosa Sweatshirts und einer gemusterten Strickjacke mit Schalkragen, die ein anderer Gefängnisinsasse fast täglich anhatte. Und dadurch hat man natürlich schon mal diese beiden Männer auf dem Kieker. Und der Verdacht gegen diese beiden erhärtet sich, als andere Insassen von Santa Fu in Zeugenaussagen schildern, sie hätten genau diese beiden Häftlinge auch beim Betreten bzw. beim Verlassen der Zelle des Getöteten gesehen.
Ja, und von einem der beiden wird erzählt, er habe einen länglichen Gegenstand unter dem Pullover getragen, also vor den Blicken anderer versteckt. Also, das war jetzt keine Langwaffe als Schusswaffe, könnte man ja vielleicht auch denken. Aber es war immerhin daran zu denken, dass das ein Gegenstand war, mit dem dann zugeschlagen worden ist auf den Kopf des Getöteten.
Ja, warum sollte man das sonst unterm Pullover verstecken, wenn man einfach irgendwas friedlich meinetwegen Schachbrett tragen würde? Das müsste man ja nicht verbergen. Ja, und dann, wir haben ja jetzt diese beiden Verdächtigen. Einer von denen zeigt nach der Tat einem anderen Häftlingen 3 Ringe, die er offensichtlich neu hat. Und von denen erkennt dieser andere Häftling sicher einen wieder, dass der nämlich dem Opfer gehört hat. Außerdem hat dieser Verdächtige, der ewig klamm ist, und das ist schon legendär, dass der oft Schulden hat, der hat plötzlich Geld, das fällt natürlich auch auf, und dass er für Einkäufe mit einem 500-Mark-Schein zahlt, das ist ja natürlich auch eine Geldnote, die im Knast nicht gerade häufig vorkommt, 500 Mark.
Also der hat sich wirklich sehr offen sichtlich da belastet und kann man sich kaum vorstellen, dass der so viele Fehler auf einmal macht.
Ja, war vielleicht nicht so ganz clever, wie der sich benommen hat, aber sie versuchen sich rauszureden, die beiden Verdächtigen. Diese Sache mit der Verstopfung, da sagen sie, sie hätten ihre Kleidung zerschnitten und durch die Toilette entsorgt, weil sie illegal Schnaps gebrannt hätten.
Auch das noch.
Behauptet sie. Ja, sagen sie, und die Wäsche habe nun verdächtig nach diesem illegal gebrannten Schnaps gerochen. Das nimmt ihn aber nicht wirklich jemand ab, weil einer der beiden seine Lieblingskleidungsstücke weggespült hatte und der andere hat so regelmäßig illegal Alkohol gebrannt, dass das jetzt merkwürdig wäre, wenn er nun plötzlich erstmals daraufhin seine Kleidung verbrennen würde, wenn ihm Quatsch wegspülen würde, wenn ihm das aus Versehen jetzt neuerdings peinlich wäre. Und gegen die Behauptung dieser beiden Verdächtigen, sie hätten den Schnaps gebrannt und deshalb die Sachen zerschnitten, spricht auch die Expertise einer Diplombiologin, die seit Jahren im Dienst der Polizei Fasergutachten erstellt. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Sie hat an der zerschnittenen Kleidung Fasern eines roten Textils entdeckt, mit dem das Opfer nach euren Erkenntnissen hochwahrscheinlich stranguliert wurde. Besagte Fasern habt ihr bei der Obduktion am Leichnam entdeckt, oder? Diese roten Fasern.
Genau. Im Bereich des Halses und des Oberkörpers konnten wir rote Polyacrylfasern sichern, die von diesem Textil stammen müssen, mit dem der 51-Jährige erdrosselt wurde. Das nennt man übrigens Faserprobe nach Frei. Der hat das zum ersten Mal beschrieben. Mhm. Die Täter haben also das Strangwerkzeug sehr heftig zugezogen. Bei der Sektion des Leichnams stellten wir fest, dass das Opfer durch das Drosseln immerhin einen Trümmerbruch des Kehlkopfs erlitten hatte.
Der bricht wahrscheinlich nicht so leicht und schon gar nicht als Trümmerbruch, nehme ich mal an.
Ja, gut, also bei Würgen und Drosseln kommt das prinzipiell natürlich schon vor. Deswegen müssen wir in diesem Bereich am Hals ja auch immer so ganz besonders sorgfältig präparieren. Dann gab es noch zusätzlich einen Abbruch der linksseitigen Querfortsätze des 5. und 6. Halswirbels. Das führten wir nun allerdings nicht auf die Strangulation zurück, sondern auf zusätzliche stumpfe Gewalteinwirkung seitlich am Hals. Also der hat auch noch was an den Hals gekriegt. Mit stumpfer Gewalt, ne?
Ja.
Und anhand der am Hals gefundenen Drosselmarke konnten wir eindeutig ausschließen, dass der Häftling mit bloßen Händen gewürgt wurde. Nein, er wurde erdrosselt.
Ja, am besten erklärst du jetzt mal kurz, was der Unterschied nun zwischen Erwürgen und Erdrosseln ist.
Gut, also kurzer Exkurs in die Rechtsmedizin. Der Oberbegriff ist Strangulation und dazu gehören die drei Mechanismen: Erhängen, Erwürgen, Erdrosseln. Beim Erhängen handelt es sich meist um einen Suizid. Erdrosseln ist meistens ein Tötungsdelikt in etwa 90% der Fälle und Erwürgen ist immer ein Tötungsdelikt. Kann man sich auch einfach merken, also wenn man sich den Hals zudrückt, theoretisch um sich selbst zu erwürgen, dann werden die Unterarme und die Hände ja in dem Augenblick schlaff, in dem man droht, bewusstlos zu werden. Und damit lockert sich der Griff und das ist also eindeutig unmöglich. Selbst erdrosseln ist theoretisch möglich, wenn man das Drosselwerkzeug um den Hals legt und dann zuknotet.
Also der Unterschied zwischen Erwürgen und Erdrosseln liegt am Werkzeug. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Einmal sind es die Hände und einmal irgendwas, womit man zuzieht, oder?
Ja, beim Erwürgen sind die Hände des Täters das Werkzeug und beim Erdrosseln wird ein Strangwerkzeug um den Hals herumgelegt.
Okay, zurück jetzt zu unserem Fall nach diesem kleinen Exkurs in die Rechtsmedizin. Ihr habt also herausgefunden, dass definitiv ein Strangulationsinstrument eingesetzt worden ist, und zwar eins aus Stoff.
Allerdings haben wir in der Strangfurche kein Muster oder ein sonstiges charakteristisches Merkmal für dieses Strangwerkzeug feststellen können. Da am Hals aber sehr viele und zusätzlich auch am Oberkörper weniger rote Polyacrylfasern gesichert werden konnten, die sonst nirgendwo vorhanden waren. Darum liegt es also nahe, dass das Drosselungswerkzeug ein entsprechendes Textil war. Das spielte also schon eine wichtige Rolle bei der Identifizierung des Täters. Außerdem gab es eine sehr massive Halskompression. Unter anderem kam es dabei zu einer Zertrümmerung von Kehlkopf und Zungenbein, also jener Region oberhalb des Adamsapfels und unterhalb des Adamsapfels auch. Also der Adamsapfel ist dieser vorspringende Teil vorne am Hals, den wir alle tasten können. Mhm. Und da bricht also der Kehlkopf und etwas oberhalb davon liegt das Zungenbein. Also insgesamt war das nur durch eine sehr schwere, quetschende Gewalteinwirkung auf die Halsregion erklärlich.
Schwerste Gewalteinwirkung, sagst du, schafft man das ausschließlich mit Drosseln oder muss man da, ich sag mal, Lachs härter ran?
Wir haben ja auch schon gesprochen von den Brüchen der Querfortsätze. Man muss also auch daran denken, dass möglicherweise sogar auf den Hals des am Boden liegenden Mannes getreten wurde.
Oha.
Ja, das weist schon auf eine besonders niedrige Gesinnung seitens der Täter hin. Ja, dargestellt, dass die Person mit Füßen getreten wurde. Das ist ja geradezu so ein Spruch. Möglicherweise haben der oder die Täter aber auch auf dem Hals gekniet. Jedenfalls war es nicht nur ein simpler Drosselmechanismus, sondern zusätzliche Halskompression durch massive, stumpfe Gewalteinwirkung.
Ja, das waren jetzt auch Feststellungen im Hals des Opfers. Wie war das mit dem Kopf? Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass es dort auch erhebliche Verletzungen gab.
Ja, genau. Am Kopf des Opfers stellten wir 13 Platzwunden fest. 13. Meist bis auf den Schädelknochen reichend. Zudem gab es einen Scherbenbruch des Schädeldachs. Das bedeutet, dass der Knochen in viele Teile zerschmettert wurde. Also dem Opfer wurde der Schädel eingeschlagen, kann man sagen. Entfernt erinnerte das Bild der äußeren Kopfverletzung an den Panzer einer Schildkröte. Das haben wir entsprechend auch fotografisch festgehalten. Mhm. Darüber hinaus hatte das Opfer auch noch einen Trümmerbruch im Bereich der Schädelbasis erlitten, sowie sehr ausgedehnte Hirnquetschungsblutungen. Damit war die Gewalteinwirkung aber immer noch nicht ganz abgeschlossen.
Ja, du hast ja vorhin über drei Todesursachen gesprochen, genau.
Ja, die Täter hatten auch massiv auf den Brustkorb eingewirkt. Mit einem spitzen Werkzeug hatten sie dem Opfer Stichwunden zugefügt. Oberflächlich führte das zu pfefferkorngroßen Defekten in der Haut. Als Tatwerkzeug kam ein Schraubendreher in Frage oder auch ein anderes spitzes Werkzeug mit einem geringen Durchmesser. Insgesamt wurden dann aber auch 10 tiefere Einstiche in die Region der linken Brustkorbhälfte festgestellt. Davon mehrere in die Lunge und 4 Stichverletzungen ins Herz.
Ja, wenn ich das mal zusammenfassen darf, es gibt also mehrere Todesursachen, nämlich Stiche mehrfach in die Herzregion, Drosseln und schwerste Zertrümmerung des Schädels durch Schläge. Das ist ja ordentlich. Spricht für einen massiven Gewaltausbruch, ja.
Ja, manchmal sprechen wir in so einem Zusammenhang auch vom Übertöten. Jedenfalls so schwere und so vielfältige Verletzungen mit diversen Werkzeugen und Einwirkungsformen nebeneinander sieht man in der rechtsmedizinischen Praxis eher selten. Es herrschte hier in diesem Fall in Santa Fu offensichtlich eine sehr große Entschlossenheit in Bezug auf den Tötungswillen. Und zugleich wurde auch mit besonderer Brutalität vorgegangen. Alle Verletzungen für sich, vor allem aber im Zusammenwirken, waren dann tödlich.
Und es hätte auch nichts geholfen, wenn das Opfer sofort gefunden und Hilfsmaßnahmen eingeleitet worden wären. Der 51-Jährige hätte so oder so nicht überlebt. So habe ich dich jedenfalls verstanden.
Exakt. Wir hatten von der Sektion her noch weitere Erkenntnisse. Übrigens, in nahezu allen Kopfwunden haben wir Lackpartikel sichergestellt. Die Form der Verletzungen am Schädelknochen und die genauere Untersuchung der Schädelbrüche ließen darauf schließen, dass die Schläge mit einem kantigen, am Ende abgerundeten Instrument durchgeführt wurden. Punkt ist gut.
Ja, Punkt, Komma, Strich. Also musste ja auch mal gesagt werden.
Ja, ein wichtiges Instrument, das hier bei einer Sektion immer wieder zum Einsatz kommt, ist ein Zentimetermaß beziehungsweise besser ein Millimetermaß. Damit ermitteln wir sehr exakt die Länge, Breite und gegebenenfalls auch die Tiefe der jeweiligen Verletzungen. Wir haben alle Schlagspuren im Schädel exakt ausgemessen und dabei festgestellt, dass die dünnste Stelle dieser länglichen Schädelimpressionen maximal 6,8 mm breit war.
Welche Rückschlüsse lässt denn das auf das Schlaginstrument zu?
Ja, erfahrungsgemäß muss das Schlaginstrument geringfügig dünner sein.
Also wenn wir jetzt über 6,8 Millimeter reden, dann ist es 6 Millimeter?
Oder so ähnlich. Mhm. Eine Schlagspur im Schädel, die besonders ausgeprägt war, haben wir dann mit einem Werkzeug verglichen, das sich für die Tat geeignet hätte, nämlich mit einer Bettstrebe. Dieses lackierte Instrument kam nach unserer Überzeugung durchaus als Schlagwaffe in Betracht. Es ist sogar sehr wahrscheinlich. Wir konnten feststellen, dass diese Bettstrebe exakt zu dieser Schädelimpression passte. Die Bettstrebe maß in der Breite etwa 6 mm. Auch die Spuren des abgerundeten Endes fanden wir in den Schädelverletzungen wieder in Form der Kontur dieses Endes der Bettstrebe.
Ja, das sind ja total spannende Ermittlungen, die er da anstellt, weil es ist ja nicht so gewesen, dass irgendwie ein Schlagwerkzeug mit in der Zelle war und dass man sagen könnte, okay, offensichtlich, ne, hier liegt die Bettstrebe, das damit muss zugeschlagen worden sein, sondern das habt ihr durch eure rechtsmedizinische Untersuchung am Schädel herausgefunden. Ja, diese Erkenntnis von euch Rechtsmedizinern wird nun bei den Ermittlungen zum Anlass genommen, bei allen Betten in Santa Fu, bei denen eine Strebe fehlt, Lackproben zu nehmen. Wir haben ja von dir vorhin gehört, dass in den Wunden winzigste Lacksplitter waren, diese Lackproben zu untersuchen und dann mit den Schädelwunden des Opfers zu vergleichen, mit den dort gefundenen Partikeln. Das übernimmt aber jetzt nicht mehr die Rechtsmedizin, sondern ein Diplomchemiker, der untersucht den jeweiligen Lack der Bettstreben auf in Bezug auf Farbe und den Schichtaufbau. Das Ergebnis dieses Fachmanns lautet, dass lediglich zwei Betten von dieser Lackierung her passen würden. Und eins davon gehört einem dieser beiden verdächtigen Insassen. Wir haben ja vorhin erzählt, dass sie sich da zwei auf unterschiedliche Weise verdächtig gemacht haben. Und bei dem anderen, dessen Bettstrebe theoretisch passen könnte, der hat es nicht das kleinste Indiz gegeben, dass er irgendwas mit der Tat zu tun haben könnte. Also mit anderen Worten, haben sie jetzt einen sehr, sehr, sehr Verdächtigen.
Und wir dürfen nicht vergessen, mehrere Zeugen hatten ja den 36-jährigen Mann beobachtet, wie dieser auf dem Weg zur Zelle des Opfers einen länglichen Gegenstand unter seiner Kleidung verborgen hatte. Das dürfte vermutlich die Bettstrebe gewesen sein.
Ja, da gab es natürlich noch andere Ermittlungen, die wir jetzt nicht lange erzählen wollen. Jedenfalls führen die nachher zur Anklage und zum Prozess gegen zwei Männer, die bereits lange Haftstrafen verbüßen. Wir nennen sie jetzt hier mal Jan T. und Fritz A. Eigentlich heißen die beiden in Wirklichkeit anders. Ich erzähle erstmal ein bisschen was über den Angeklagten Jan T., der zum Zeitpunkt der Tat 30 Jahre alt war. Ja, man kann sagen, er hat eine Kindheit und Jugend erlebt, die von massiver Gewalt gekennzeichnet war. Ob er nun beim Vater oder bei der Mutter oder bei dem Großvater gelebt hat, immer, überall hat er schwerste Übergriffe und Misshandlungen erlebt. Es gibt nur einen Menschen, zu dem er ein gutes Verhältnis hat, das ist sein älterer Bruder. Jan T. ist 16, als er erstmal straffällig wird, erst wegen Diebstahls und dann wegen gefährlicher Körperverletzung, später wegen Raubes. Und nachdem er mehrfach im Gefängnis gesessen hat, begeht er weitere 5 Straftaten, wegen derer er zu 13 Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt wird. Er hat sich mit Gewalt Zugang zu fremden Wohnungen verschafft, die Opfer bedroht, teilweise sie auch misshandelt und ausgeraubt. Naja, und diese 13 Jahre Haft- und Sicherungsverwahrung, für sowas ist dann eben Santa Fu eins der, ich sag mal, auf Langzeithäftlinge spezialisierten Gefängnisse. Er kommt zuerst zwar nach Niedersachsen, aber dann nach Santa Fu, wo nämlich sein älterer Bruder auch schon hinter Gittern sitzt. Und vielleicht hatte man sich davon versprochen, dass da irgendwas Positives bei rauskommt. Ja, und nun steht er wegen Mordes vor Gericht. Also so positiv kann das nicht gewesen sein.
Nun, bei der Arbeit im Knast lernt der Jan T. den Mitgefangenen Fritz A. kennen. Zwischen den beiden Häftlingen entwickelt sich eine Freundschaft. Man kann auch sagen, ein gegenseitiger schlechter Einfluss.
Ja, so kann man es auch nennen.
Fritz A. ist zu der Zeit, in der der Mord an dem Häftling verübt wird, 34 Jahre alt und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Er hat es zu relativer Berühmtheit gebracht. Sein Fall hat sogar Rechtsgeschichte geschrieben. Denn seiner Verurteilung ist ein juristisches und auch ein politisches Tauziehen zwischen der Bundesrepublik und der DDR vorausgegangen.
Ja, gehen wir doch erstmal in der Vita von Fritz A. ein Stück zurück. Also der ist in Thüringen aufgewachsen. Er hat dort geheiratet und ist Vater dreier Kinder geworden. Und im Jahr 1983 flüchtet er ohne seine Familie über die innerdeutsche Grenze und wird dabei von den dort installierten Selbstschussanlagen erheblich verletzt. Etwa 6 Monate später kommt er hier im Westen in Untersuchungshaft, weil er nämlich in seiner früheren Heimat, also in der DDR, einen Raubmord an einem 24-Jährigen begangen haben soll. Ein Mittäter an diesem Raub wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, mit Fritz A. nimmt es aber eine andere Geschichte.
Ja, bei ihm bemüht sich die DDR vergebens um einen Prozess, denn die Bundesrepublik verweigert die Auslieferung des Flüchtlings, also der hatte sich ja abgesetzt. Ein Hamburger Schwurgericht stellt dann zunächst das Verfahren gegen den Verdächtigen ein. In Hamburg hat man schon ihn unter Anklage gestellt. Ja, eingestellt wird es, weil es nicht ausreichend Zeugen gibt und die DDR nicht genügend verwertbares Beweismaterial zur Verfügung stellt. Vom Osten aus wird dieser Fall dann als skandalöse Justizaffäre heftig kritisiert und im sozialistischen Zentralorgan Neues Deutschland ist sogar die Rede davon. Und zwar am 25. August 1984. Es handelte sich hier um den vorsätzlichen Versuch, die Souveränität der DDR provokatorisch in Frage zu stellen, indem man eben einen Mörder freilässt.
Ja, nun, aber in Deutschland, in Westdeutschland ist man ja noch nicht davon überzeugt, dass er ein Mörder ist. Zunächst hat man ja gesagt, uns reichen die Beweise nicht, das wird nichts, da führen wir keinen Prozess. Beziehungsweise es wird ein Prozess geführt, aber das kommt nicht zum Urteil, nicht zu einer Verurteilung. Aber dieses Urteil wird aufgehoben vom Bundesgerichtshof. Jetzt gibt es einen neuen Prozess. Und diesmal will man es besser und genauer machen. Und etliche Juristen reisen nun in die DDR und gucken, wie die Zeugen und Sachverständige bezüglich des Mordes, dieses Raubmordes, dessen Fritz A. beschuldigt wird, vernommen werden. Es geht jetzt immer noch um diesen Raubmord von 1984. Die Aussagen der Zeugen werden auf 600 Seiten protokolliert und diesmal reicht es einem Hamburger Gericht für eine Verurteilung, wegen der Mann ja jetzt in Santa Fu einsetzt.
Genau, und das Urteil lautet auf lebenslange Haft wegen Mordes und schweren Raubes in der DDR begangen. Nach Überzeugung der Schwurgerichtskammer hat der ehemalige DDR-Bürger im Oktober 1982 zusammen mit einem Mittäter, einem gemeinsamen Bekannten, 24.800 Mark, also DDR-Mark, geraubt und das Opfer dann erwürgt.
Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dem neuen Mord an dem Mithäftling. Deswegen sitzen jetzt ja Jan T. und Fritz A. vor Gericht. Ich war damals als Gerichtsreporterin mit im Prozess und wenn ich mich so zurückerinnere, dann fand ich schon, dass beide Männer eine gewisse Bedrohlichkeit ausgestrahlt haben. So habe ich das zumindest empfunden. Vielleicht lag das an ihrer Körpersprache. Denn gesagt haben sie nichts, was bedrohlich gewertet werden könnte. Sie haben nur ihre Personalien genannt. Jan T., der jüngere der beiden Angeklagten, lässt später eine Erklärung verlesen mit dem Tenor. Er habe mit der Tötung des Opfers nichts zu tun. Er sei zwar kurz in der Zelle des 51-Jährigen gewesen und habe auch kurz mit ihm geredet, aber sei dann zu seinem Bruder gegangen.
Und der andere, dieser Fritz A. aus der ehemaligen DDR, der schon wegen Mordes sitzt. Was war mit dem?
Ja, auch der schweigt in dem Verfahren und zwar über Monate. Aber beim letzten Wort kommt dann doch Schwung in das Verfahren, sage ich mal. Dann eine erstaunliche Dynamik. In diesem letzten Wort hat er nämlich den Mitangeklagten erheblich belastet, indem er nämlich sagt, dieser habe den Mord begangen, alleine. Anlass sei ein Streit zwischen Jan T. und dem späteren Opfer gewesen, und zwar um Schmuck. Und dieser T., der Mitangeklagte, habe ihm erzählt, es habe Stress gegeben, die Auseinandersetzung sei eskaliert und schließlich habe er mit der Bettstrebe zugehauen. Später habe er, Fritz A., dem Kumpel bei der Beseitigung der Kleidung geholfen und habe auch seine eigene mit entsorgt.
Ja, und wie ging es weiter? Das war ja ein ziemliches Hin und Her. Haben die beiden sich immer weiter gegenseitig beschuldigt?
Ja, das ging wirklich ein paar Mal hin und her. Ich erinnere mich so noch sehr genau an den Tag, wo immer wieder Pausen gemacht wurde, wo neue Einlassungen kamen. Dann hat der eine den anderen beschuldigt, wieder umgekehrt. Und letztlich ist die Quintessenz beider Aussagen, dass jeder für sich sagt, ich bin unschuldig, aber der andere ist der Mörder.
Ja, aber das Schwurgericht hat sich von diesen Aussagen nicht beeindrucken lassen. Beide Angeklagten erhalten jetzt wegen Mordes sowie Raub mit Todesfolge die lebenslange Freiheitsstrafe.
Und darüber hinaus stellt die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest. Das ist eine Besonderheit bei lebenslänglich. Das bedeutet nämlich, dass die Verurteilten praktisch keine Chance haben, nach Ablauf von 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen. Die Tat sei, Zitat, von großer Brutalität gekennzeichnet, begründet der Vorsitzende Richter die Entscheidung. Immerhin gäbe es drei verschiedene Angriffsarten, die alle für sich genommen tödlich waren. Zudem habe es nicht nur ein, sondern zwei Mordmerkmale gegeben. Die Angeklagten hätten das Opfer getötet, um an sein Geld und an den Schmuck zu kommen, also Habgier. Als weiteres Mordmerkmal gelte entweder das Ermöglichen oder das Verdecken einer Straftat.
Gut, und das Verdecken wurde hier bejaht, weil sie das Opfer getötet haben, dass es sie nicht verpfeifen kann. Ne? Mhm. Was hat das Gericht denn so im Detail zum Ablauf der Tat festgestellt? Stimmte das, was wir da rekonstruiert hatten?
Natürlich stimmte das. Die Kammer ist damals überzeugt gewesen, dass die beiden Männer die Zelle des 51-Jährigen schon mit dem Plan betraten, ihm seine Wertsachen abzunehmen. Es ging dabei ja um Geld und Schmuck. Und das wollten sie dadurch erreichen, dass sie auf jeden Fall Gewalt androhen und wohl auch einsetzen. Aber wann sie beschlossen haben, das Opfer auch zu töten, das konnte nicht sicher festgestellt werden. Der Richter sagt aber, und damit zitiert er ja im Wesentlichen eure Ergebnisse, alle Angriffsarten, das Drosseln, die Stiche und Schläge waren geeignet, das Opfer zu töten. Das hätten die Angeklagten auch gewusst und es auch bezweckt.
Ja, was soll man denn anderes sagen? 11-mal mit dieser Bettstrebe, mit der Eisenstange auf den Kopf gehauen, gestochen, gedrosselt. Na.
Ja. Und außergewöhnlich, so der Vorsitzende sei, du hast es gerade erwähnt, die Anzahl der Stiche in die Herzregion und die Wucht, mit der auf den Schädel des 51-Jährigen eingeschlagen wurde.
Ja, das kann ich nur nochmal bestätigen. Es war eine extreme Form von Gewalteinwirkung, so eine Art von Übertöten, so wird das manchmal genannt, weil ganz besonders häufig zugeschlagen wurde und auch ganz besonders viele und ausgedehnte Verletzungen verursacht wurden. Es bestand hier ganz offensichtlich ein Tötungswille, fast im Sinne eines Vernichtens. Ein Grund mag sein, dass sie zu zweit tätig waren und sich dann gegenseitig angestachelt haben. Wer welche Verletzungen im Einzelnen zugefügt hat, ist letztlich im Urteil offen geblieben. Die wurden dann eben wegen der gemeinschaftlichen Begehung verurteilt. Insgesamt aus meiner Sicht muss ich sagen, Tötungsdelikte im Knast sehen wir Rechtsmediziner relativ selten. In Santa Fu war das die letzte sehr schlimme Aktion.
Da kann man ja eigentlich froh sein, dass seit 26 Jahren nichts Vergleichbares geschehen ist.
Naja, eigentlich soll der Knast die Leute ja auch sichern und in gewisser Weise auch voreinander schützen. Naja, wenn solche Gewalteinwirkungen vorkommen, handelt es sich dann eher um regelrechte Exzesse, unter anderem auch vermutlich deswegen, weil vergleichsweise rustikale Instrumente zur Tatausführung verwendet werden und die Begehung meist mit aufgestautem Ärger und Frust zusammenhängt. Im Hinblick auf Tötungsdelikte, ja, haben wir heute den letzten dramatischen Santa Fu-Fall dargestellt.
Ja, ich komme aber noch mal auf die Person von diesem Fritz A. zurück, der nämlich nicht nur in diesem Verfahren, also im Mordprozess um Santa Fu, eine Rolle gespielt hat, sondern auch in einem weiteren, nicht weniger spektakulären Prozess, und zwar in dem um die sogenannten Säurefassmörder.
Über die Säurefassmorde und den Säurefassmörder haben wir ja in unserem ersten Buch, das heißt Tote schweigen nicht, ausgiebig berichtet. Dieser Mann, der Säurefassmörder, wurde auch zu lebenslanger Haft verurteilt. In seinem Fall, weil er zwei Frauen entführt hatte, sie in einem Atombunker gefangen gehalten hatte, sie gefoltert und dann getötet hatte und versucht hatte, ihre Körper in Säurefässern aufzulösen.
Zusätzlich zum lebenslänglich wegen Mordes gegen diesen Säurefassmörder stellte die Kammer in diesem Fall auch die besondere Schwere der Schuld des Täters fest. Und der Prozess gegen den angeklagten 48-Jährigen, der dauerte schon Monate, als sich Fritz A. überraschend an die Ermittlungsbehörden wandte und sagte, er habe Informationen über den angeklagten Kirschner. Und das konnte sogar stimmen, weil beide zu der Zeit, Fritz A. und der Kirschner, wegen Mordes verdächtig saßen und über Monate gleichzeitig im Untersuchungsgefängnis gesessen haben und sich da wohl begegnet sind.
Ja, und man fragt sich natürlich, worüber unterhalten sich zwei solche Männer? Beide.
Natürlich nur übers Wetter.
Ja, beide schlimme Finger. Und na, ganz offensichtlich sind die beiden Mörder, ja, beide später als Mörder verurteilt, sich beim Hofgang, auch beim Duschen begegnet und näher gekommen. Die haben ausführliche Gespräche geführt, das ist ganz eindeutig.
So, das konnte man auch nachvollziehen, ne?
Also ja, ich finde ja, also der Fritz A. Hat vieles notiert, handschriftlich auf 37 Seiten, die er als Gedächtnisprotokolle bezeichnet hat. Die liegen mir auch vor. Ich habe die jetzt noch und die habe ich sozusagen geerbt von der Kriminalkommissarin, die damals den Säurefassmörder zur Strecke gebracht hat. Demnach wurde Fritz A. von dem Kirschner, also dem Säurefassmörder, sogar als sein Bruder tituliert. Und er sagt, dass der wegen der Säurefassmorde damals Angeklagte eindeutig ihm gegenüber sogenanntes Täterwissen über die Quälereien und über die sexuellen Gewaltanwendungen gegenüber den beiden gefangenen Frauen berichtet hat. Und er hat sich in vielen Details über diese Geschehnisse in seinem Atombunker ausgebreitet.
Ich war ja auch damals im Prozess gegen den angeklagten Säurefassmörder. Ich erinnere mich auch an den Auftritt als Zeugen von Fritz A. Ich habe das noch sehr genau vor Augen. Er hat dann in dem Prozess nicht ausgesagt. Er hat sich standhaft geweigert, irgendetwas zu erzählen. Er saß dann nur stumm und ließ sich also nicht dazu bewegen, irgendetwas zu äußern. Aber er hatte seine Aufzeichnungen an die Kriminalpolizei übergeben und die wurden dann im Prozess verlesen, auszugsweise oder vollständig, das erinnere ich nicht mehr ganz genau. Aber so viel kann ich sagen, es waren Protokolle wirklich unvorstellbaren Grauens. Du kennst sie ja auch, du kannst das nur bestätigen.
Ja, und das, was da von unserem Fritz A. niedergelegt wurde. Das hat für mich nachträglich tatsächlich eine Reihe von rechtsmedizinischen Befunden erklärt, verständlich gemacht, die wir an den Überresten der getöteten Frauen in den Säurefässern bei unseren Sektionen erhoben hatten. Also ich finde in der Tat, dass sich hier Täterwissen ausbreitet.
Also das ist nachvollziehbar und plausibel, was da aufgeschrieben wurde.
Ja, ich gehe davon aus, dass die beiden Männer sich tatsächlich über die Situation da im Atombunker unterhalten haben und dass der Kirschner dem Fritz A. eine ganze Reihe von Details erzählt hat.
Ja, was ist denn in diesen beiden Männern vorgegangen, dem Säurefassmörder und dem Santa Fu-Killer? Beides ja extreme Straftäter. Man kann sich ja fragen, ob zwischen den beiden eine Art geistige Bande steht, für die Außenstehenden jedes Verständnis fehlt.
Ja, also solche gewisse Geistesverwandtschaft kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, eine Geistesverwandtschaft des Grauens, des Mordens, also ja, genau, furchtbar.
Genau. Während der eine seitenlang protokolliert, was der Säurefassmörder zu seinen Taten und zu seiner Fantasie ausführt und ihm auf den gemeinsamen Hofgängen schildert, bewegt er sich selbst in der Subkultur des Gefängnisses als ein besonders harter, von vielen gefürchteter Insasse und begeht dann selbst seinen zweiten eigenen Mord mit besonders brutaler Begehensweise an einem Mitgefangenen. Ja, ich finde, dass dieses hier zwischen diesen beiden Fällen eine sehr, sehr ungewöhnliche Verbindung herstellt. Und diese 37 Seiten Protokoll, die ich hier tatsächlich mehrfach gelesen habe, zeigen wirklich eine grauenvolle Situation da im Atombunker auf. So hatten wir das ja auch letztlich rekonstruiert, als wir die Fassleichen obduziert haben.
Ja, die Santa Fu-Morde und die Säurefassmorde, damit haben wir, glaube ich, unseren Zuhörern heute ziemlich viel zugemutet. Ich hoffe, das war nicht zu heftig, aber wir müssen natürlich auch solche Fälle authentisch schildern und wollen da ja auch nicht irgendwelche weichgespülten Geschichten erzählen. Ich hoffe, Sie verdauen das einigermaßen und hören uns trotzdem gerne beim nächsten, oder vielleicht auch gerade deshalb gerne beim nächsten Mal wieder zu. Und ich freue mich dann, dass wir uns dann wieder hier im Studio treffen und gerne bis nächstes Mal.
Tja, die Wahrheit ist eben der beste, manchmal auch der härteste Krimi.
Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.